Fangen wir an.
Und was sich gezeigt hat, die 4 Jahre hinweg, war das der Zusammenhang. Wie freundlich die Leute zu anderen sind und wie freundlich sie zu sich selber sind, sehr stark gewesen ist. Die, die am freundlichsten zu anderen waren, waren auch am freundlichsten zu sich.
Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich würde mich tatsächlich selber als empathischen Mensch bezeichnen. Als Mama von 2 Teenagern geht das, glaube ich, auch gar nicht anders. Sonst dreht man irgendwann komplett durch. Könnt ihr mir glauben. Da ist Empathie und vor allem Nachsicht eine ganz wichtige Sache. Aber wie ist das mit der Empathie und der Nachsicht außerhalb der kleinen Familienblase? Denn in einer Welt, die zunehmend verroter, härter und wütender anmutet, ist es zunehmend schwierig, Nachsicht und Empathie zu fühlen, oder? Mein Experte heute sagt, Nachsicht und Empathie sind die Schlüssel zu einer besseren und entspannteren Welt. Und es gibt Mittel und Wege, sie auch in einer unübersichtlichen Informationsgesellschaft zwischen Krisen und Kriegen zu trainieren und erhalten. Ich spreche mit Sina Hagiri. Der Psychologe war lange auch als Autor fürs Fernsehen, Moderator und Podcaster erfolgreich und hat jetzt mit dem Buch Mit Nachsicht ein Manifest für mehr Empathie vorgelegt. In vielen Jahren der Praxis als psychologischer Psychotherapeut hat er Einsichten und Einblicke in die menschliche Seele und unser Verhalten studiert und sagt, mit Empathie können wir die Welt zum Besseren verändern. Herzlich willkommen, lieber Sina Hagiri, bei Fangen wir an.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Danke, Christine. Danke. Schön, dass ich dabei sein kann.
Freut mich auch sehr. Ist das schon Empathie? Was ist das eigentlich, Empathie? Das wäre jetzt meine erste Frage. Woher kommt der Begriff überhaupt?
Also Empathie bezeichnet sowohl die Fähigkeit, aber auch die Bereitschaft, sich in die Perspektive der anderen Person hineinzuversetzen.
Und jetzt hast du dich aber in deinem Buch als Titel für den Begriff Nachsicht entschieden. Was ist da der Unterschied? Was ist Nachsicht und wie hängt die mit Empathie zusammen?
Genau, also Nachsicht ist mir seit vielen Jahren schon ein Anliegen und ich finde auch ein Begriff, der so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Also wenn du so drüber nachdenkst, welche Person oder welche Institution überhaupt noch wirksam für Nachsicht werden. Ich finde, das ist ein bisschen verblasst. Der Unterschied ist eine gute Frage. Also für Empathie musst du nicht unbedingt nachsichtig sein. Ja, also Empathie bedeutet auch einfach nur, dass du dich hineinversetzen kannst und weißt, was in jemand anderem vorgeht. Das bedeutet noch nicht, dass du mit der Person nachsichtig auch umgehen musst.
Nachsichtig bedeutet dann sowas, wie ich den Menschen behandle vielleicht auch. Ist mehr so eine Aktion, oder?
Vielleicht, mei, das wäre schon in 2, 3 Schritte weiter, würde ich sagen. Ja, Nachsicht beginnt bei mich erstmal, wie wir etwas einordnen. Das wird oft auch verglichen so ein bisschen mit dem Verzeihen, aber ich finde, da gibt es einen Unterschied. Also, um mal ein ganz banales Beispiel zu bringen. Ja, stell dir vor, im Büro hast du dir in den Kühlschrank noch einen Joghurt hingelegt, den du am Abend essen willst. Und dann kommt mittags irgendein Kollege vorbei, und dann schnappt er dir diesen Joghurt weg, ja? Jetzt kann es entweder sein, du hast einen Zettel drauf geschrieben, da stand dein Name drauf und den hat er auch sehen müssen. Und er hat sich vielleicht gedacht, ja, mein Gott, ich gehe eh später einen kaufen und hat es dann aber vergessen. Dann hat er in Kauf genommen, dass du verletzt werden könntest, ja? Also natürlich geht es nur um den Joghurt, aber er hat es irgendwie auch sehen können, ja? Und da finde ich, ist es eine Frage von Verzeihen oder nicht. Ob du das tust oder nicht, ist dir überlassen. Aber da geht es darum, möchtest du verzeihen oder nicht. Jetzt stell dir aber vor, dein Name war nicht auf diesem Joghurt drauf. Und dein Kollege dachte vielleicht, das ist einer, der dieser Joghurt, die Firma stellt die zur Verfügung. Und er dachte einfach, die sind für alle und er kann ihn auch nehmen. Und deswegen hat er ihn genommen. Und dann am Abend hast du natürlich trotzdem keinen Joghurt. Also dir wurde genauso viel Schaden zugefügt. Aber er hatte keine Chance, das zu wissen. Er hatte keine böse Absicht, keine Intention. Und das, finde ich, ist der Unterschied. Da geht es um die Frage, möchtest du Nachsicht walten lassen oder nicht?
Gab es bei dir auch so einen Joghurt-Auslöser vielleicht, dass du dich mit dem Thema so verstärkt beschäftigst? Wie kam es dazu, dass dich das so interessiert?
Nee, es war nicht der Joghurt tatsächlich. Es war jetzt kein persönliches Beispiel, obwohl Ähnliches schon passiert ist. Es kommt eher aus meiner Arbeit heraus. Ich bin ja Psychotherapeut Und da ist meine Aufgabe ja eigentlich, Muster bei Einzelpersonen gemeinsam mit diesen Personen zu erkennen. Ja, aber über die Jahre, also ich mache den Beruf jetzt schon viele Jahre, fallen einem auch oft Muster über verschiedene Personen hinweg auf. Ja, also Sachen, die bei unterschiedlichen Menschen passieren. Und eine Sache, die mir da in den letzten 5-6 Jahren immer verstärkter aufgefallen ist, ist so eine negative Grundannahme, so eine Grundannahme, dass die Gesellschaft immer verroter wird, dass die Stimmung aggressiver wird, dass den anderen weniger zu trauen ist, also dass sich da so eine Skepsis, so ein Misstrauen ausbreitet. Und das hat mich eben viel beschäftigt, jahrelang, und auch durch die Krisen der letzten Jahre verstärkt. Und ich glaube, eine Sache, die da helfen kann vielleicht, ist eben dieser Begriff Nachsicht, über den nachzudenken und an dem zu arbeiten. Und es ist aber ein sehr komplexes Thema. Es geht nicht einfach nur darum, ja, sei halt nachsichtiger. Das ist nicht die Art und Weise, wie Psychotherapeuten sich mit Themen beschäftigen. Ne? Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe eine Depression oder ich habe Angst, ins Büro zu gehen oder ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, aufzustehen, dann kann ich auch nicht sagen, ja, Kopf hoch oder wird nicht so schlimm. Ne? Und genauso nutzlos ist der Rat, ja, sei halt nachsichtiger. Deswegen ist es definitiv nicht so gemeint, sondern ich möchte mich damit auseinandersetzen, was passiert da in der Gesellschaft, was passiert da bei uns selber auch.
Aber was passiert in der Gesellschaft? Du hast gerade angedeutet, dass so ein raues Klima vermeintlich herrscht. Und du sagst ja direkt am Anfang in deinem Buch auch, die Welt ist kein Haifischbecken. Aber da habe ich mir sofort, als ich das gelesen habe, gedacht, doch, doch, die Welt ist ein Haifischbecken, wenn ich mein Handy anmache oder den Fernseher anschalte. Aber du sagst ja, man muss da genauer hingucken. Und du hast auch die Therapie, deine Tätigkeit als Therapeut angesprochen. Du beschreibst gleich am Anfang so eine Therapiesession oder so eine Therapiestunde der ganz besonderen Art, wie du mit einer Patientin durch die Stadt gegangen bist, mit Frau Knöll. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen für alle, die jetzt zuhören?
Also der Name des Patienten oder der Patientin ist natürlich nicht Frau Knöll, das mal vorne weg, und auch alle anderen Details sind so verändert, dass man nicht erkennt, wie es geht. Aber das ist eine kleine Intervention. Das ist nicht letztendlich eine Therapie. Das soll nichts Großartiges werden. Es ist eine kleine Intervention, die einen Impuls setzt und die ich manchmal eben mache bei so Patienten, wo diese Annahme, die Welt ist furchtbar, man hat keine Chance darin, wenn man nicht die Ellbogen ausfährt, die ich mal mache, um einen kleinen Impuls zu setzen. Und zwar sind wir da in der U-Bahn-Station gewesen, in einer sehr, sehr belebten, haben uns hingestellt und diese Patientin sollte ganz einfach zählen, wie viele tatsächlich rücksichtslose Verhalten sieht sie, also wie viele Personen, die sich rücksichtslos verhalten, erkennt sie, sieht sie, und wie viele Personen, die sich eben rücksichtsvoll verhalten, sieht sie. Eine sehr simple Übung, die aber sehr überraschend sein kann, wenn man eben viel am Handy gewesen ist, viel in die Nachrichten geschaut hat und dann so einen Eindruck davon hat, wie die tatsächliche Welt vielleicht vermeintlich furchtbar sein könnte.
Und dann stellt sich meistens raus?
Also bei der Patientin und bei allen anderen, mit denen ich die Übung schon gemacht habe, stellt sich raus, dass sie sehr, 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 sehr viel mehr positive Interaktionen beobachten, als sie erwartet hätten. Das Verhältnis bei ihr im Buch ist es auch, die war am Ende der Übung, hat sie irgendwie 40 positive Sachen gezählt. Also wie Leute irgendwie sich helfen, auf der Rolltreppe das Fahrrad zu stabilisieren oder wie jemand auf so zwei Touristen zugegangen ist, die so orientierungslos dagestanden sind und gefragt hat, ob sie irgendwie Hilfe brauchen. Und unzählige kleine Mini-Interaktionen, die auch zuerst nicht aufgefallen sind, aber wo ich dann gesagt habe, okay, schauen wir nochmal genau hin, was passiert denn da gerade? Was passiert denn da gerade? Weil der Blick durch diese negative Einstellung für sowas auch gar nicht mehr da ist. Und die schlimmen Sachen, die sie entdeckt hatte, waren, wenn ich das so sagen darf, auch zumindest in dieser halben Stunde eher banal. Also, dass mal jemand in die U-Bahn-Türen reinspringt, obwohl sie sich schon schließen und dadurch hat sich halt die Weiterfahrt um eine Minute verzögert. Das waren so die schlimmen Sachen, die sie gesehen hat. Und das ist auch tatsächlich nicht nur anekdotisch, wenn ich das so sagen darf. Es gibt auch tatsächlich eine sehr tragische Situation, wo das Ganze aber wissenschaftlich aufgearbeitet worden ist. Und zwar in London vor über 10 Jahren mittlerweile gab es ja die Attentate in den U-Bahnen und Bussen. Da sind in 3 U-Bahnen und einem Bus sind Bomben gezündet worden. Es sind viele Menschen ums Leben gekommen und es war eine furchtbare Situation, wo im Nachhinein ein paar Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von der Universität sich angeschaut haben, okay, was haben die Zeuginnen dort tatsächlich gesehen an Verhalten? Sie haben Zeitungen durchgelesen, sie haben die von der Polizei die Zeugenaussagen gelesen, sie haben Interviews geführt. Und sie haben gezählt. Sie haben gesagt, okay, wie viele Menschen hast du gesehen, die sich rücksichtslos verhalten haben? Wie viele hast du gesehen, die geholfen haben? Und selbst in dieser Situation, in der die Leute, die noch in der U-Bahn waren, große Angst um ihr eigenes Leben hatten, also unter großer Hektik gewesen sind, man annehmen könnte, okay, vielleicht sind sie übereinander weggelaufen, haben sich zur Seite geschubst. Nee, selbst da haben sie, ich glaube, über 200 positive Interaktionen letztendlich gefunden und irgendwie eine niedrige zweistellige Zahl, 10, 14 oder so negative Interaktionen. Und das war sogar noch sehr großzügig gezählt. Also bei den negativen Sachen war dabei, dass jemand es doof fand, dass jemand, der gegenüber saß, zu sehr in sein Handy gestarrt hat. Es waren vier Leute dabei, die gesagt haben, ich selbst habe mich egoistisch verhalten, ich hätte mehr helfen können.
Also per se ist der Mensch anscheinend gar nicht so schlecht, wie wir immer glauben, wie wir es uns sozusagen antrainiert haben durch viele mediale Erzählungen. Aber du hast auch in deinem Buch einen großen Teil, wo es auch um wissenschaftliche Studien geht, die angeblich beweisen, dass wir Menschen eine Spezies sind, die abgrundtief böse im Inneren wahrscheinlich doch ist. Ja? Du beschreibst diese Milgram-Studie, wo Menschen gezwungen wurden, anderen Stromschocks zuzufügen im Rahmen eines wissenschaftlichen Experimentes und die wirklich teilweise richtig weit gegangen sind, obwohl sie schon die Schreie und dann auch nichts mehr gehört haben aus dem Nebenraum. Oder auch dieses Zimbardo-Gefängnis-Experiment. Aber auch da sagst du ja, also was ich sehr, sehr spannend fand und bei dir zum ersten Mal gelesen habe, man muss das alles von einer anderen Perspektive und aus einem anderen Kontext betrachten und kann das nicht so eins zu eins auch auf die reale Welt übertragen, oder?
Genau, ganz und gar nicht. Also was die Sozialpsychologie damals gemacht hat, war halt zu versuchen, sich furchtbare Dinge zu erklären, die in der Realität passiert sind. Und man wollte Erklärungen dafür finden. Und das ist die Aufarbeitung davon, ist erst 40 Jahre später passiert. Ich weiß nicht, ob du im Grunde gut kennst, das Buch von Rutger Bregmann, der hat das auch sehr schön aufgeschrieben, wobei er, finde ich, dann an einem Punkt dann eben doch zu kurz langt. Und über den können wir gleich sprechen, über den Punkt. Aber was da passiert ist in der Psychologie, ist, dass diese Studien einfach sehr stark manipuliert gewesen sind. Leider, das war das eine Problem, also was die Wissenschaftler damals behauptet haben, dass es alles von alleine passiert wäre, dass sie keine Instruktionen gegeben haben, dass sie sich nicht eingemischt hätten, hat sich 30, 40 Jahre später aus ihren eigenen Aufzeichnungen, die sie aber eben lange unter Verschluss gehalten haben, dort als falsch herausgestellt. Das ist so das eine. Also erstmal hat es einfach faktisch nicht gestimmt. Zweitens war die Erklärung für vieles von dem Verhalten, wenn man das dann auch genauer angeschaut hat, warum haben diese Versuchsteilnehmer diese Schocks gegeben? Warum haben diese Gefängniswärter die anderen so schlecht behandelt? Wenn man sich das genauer anschaut, war in diesen Experimenten sehr, sehr offensichtlich, was das Ziel war. Es war bei beiden diesen Experimenten das Ziel, die Gesellschaft zu warnen davor, was schieflaufen kann. Also die Wissenschaftler, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die wollten im Endeffekt mit diesem Verhalten, was sie da gemacht haben, etwas Gutes erreichen. Also Zimbardo selbst, das war auch offensichtlich, aber es hat halt jahrelang niemand so wahrhaben wollen oder in den Vordergrund gerückt. Zimbardo selbst hat sich jahrzehntelang dafür eingesetzt, dass die Haftbedingungen in den USA zum Beispiel besser werden, weil er meinte, das ist ein System, das immer gefährlichere Leute herausbringt, weil die Bedingungen so furchtbar sind. Und das war ihm während seiner Studie klar. Das war seinen Studenten während der Studie klar. Deswegen wollten diese Studenten während dieser Gefängnisstudie zeigen, diese Bedingungen machen uns zu bösen Menschen. Leider ist die Message, die dabei übrig geblieben ist, dass der Mensch böse sei. Also das, was sie eigentlich zeigen wollten, darüber hat keiner geredet, sondern dass der Mensch eben böse ist. Und das ist der eine Punkt, wo ich eben bei Bregmann noch hinzufügen würde, dass er das dasselbe aufzeigt, diese Fehler, die methodischen, dass er aber, finde ich, ein bisschen seine eigene Lektion vergisst. Und zwar zu schauen, warum hat Zimbardo denn überhaupt dieses Experiment so manipuliert? Weil auch Zimbardo im Endeffekt etwas Gutes erreichen wollte. Es war kein reiner Karrierismus, sondern er hat sich auch Jahrzehnte später darauf fokussiert, die Bedingungen in Gefängnissen zu verbessern. Er hat auch in seiner Forschung dann, das ist übrigens bei, es sind ja 3, 4 Studien, die ich da zitiere und über die ich länger rede, bei all diesen Wissenschaftlern interessanterweise so, dass sie alle später im Verlauf ihrer Arbeit sich total auf positive Aspekte fokussiert haben. Fast so, als hätten sie gemerkt, dieser Fokus auf das Negative, um zu warnen, erreicht leider eher das Gegenteil.
Du beziehst dich ja nicht nur auf die Wissenschaft, sondern eben auch auf Fiktion, fiktionale Erzählungen. True Crime, absoluter Boom, Top 10 in den Podcast-Charts, Mord, Totschlag, Verbrechen im Fernsehen, die höchsten Einschaltquoten haben Sendungen wie der Tatort oder ich schaue auch ab und zu Aktenzeichen XY ungelöst.
Ja, klar.
Du analysierst dann auch zwei Romane, Der Herr der Fliegen und Uhrwerk Orange und sagst, ja, also es sind ja eigentlich solche Werke, hätte ich auch so aufgezählt, die zeigen, wie
Menschen verrohen können und was passiert, wenn man sozusagen das menschliche Wesen einfach mal so laufen lässt und sich selbst überlässt.
Genau.
Aber genau da sagst du auch. Ja, aber wir müssen das Werk auch im Kontext betrachten und es ist und bleibt auch Fiktion.
Genau, und nicht nur das, sogar noch mehr. Ich meine, das sind beides Bücher, ich habe die beide in der Schule gelesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir waren das Pflichtlektüren. Das heißt, und ich glaube auch heutzutage ist es noch, ist es oft so, dass die in der Schule gelesen werden. Das heißt, Tausende von Jugendlichen immer wieder lesen diese Bücher und da bleibt natürlich etwas hängen. Das sind ja richtig Gewaltfantasien auch oft, die eben sagen, einzig die Zivilisation so ungefähr hält uns noch davon ab, uns aufeinander zu stürzen und uns gegenseitig aufzuessen. So ungefähr. Also jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Und über den literarischen Wert davon will ich auf gar keinen Fall urteilen. Das maße ich mir nicht an. Das weiß ich, es sind großartige Bücher, die sind ausgezeichnet worden. Wunderbar. Das Einzige, vor dem ich ein bisschen warnen will, ist etwas, das, wenn ich in der Psychotherapie quasi mit Geschichten konfrontiert bin, die traumatisch gewesen sind, die auch traumatisierend sein können, wenn man sie hört, in einem gewissen Ausmaß, bin ich darauf eingestellt. Ja, wurde ausgebildet dafür, damit umzugehen. Ich habe meine Supervision, meine Intervision, also ich kann mit anderen Leuten darüber reden und kann das verarbeiten. Diese Geschichten in einer großen Menge sich reinzuziehen, ganz ohne darauf vorbereitet zu sein und zu wissen, was kann da vielleicht dahinter stecken, wie sieht das Ganze in der Realität aus, das kann halt auch negative Nachwirkungen haben, wie wir die Menschheit, wie wir die Welt sehen, wie wir uns selber sehen und einordnen. Und spezifisch bei diesen beiden Beispielen, um ein bisschen Einordnung zu geben, ist es so, wenn man sich die Biografien der beiden Autoren anschaut, sind das zwei sehr, sehr tragische Biografien auch. Also beide diese Autoren haben viel Gewalt erlebt in ihrer Kindheit und Jugend. Einer von beiden bezeichnet sich selbst auch in seinen eigenen Tagebucheinträgen als ein Monster. Also er beschreibt gewalttätige Übergriffe, die er selber ausgeübt hat. Also da ist sehr, sehr viel los gewesen. Beide haben viel mit Alkohol zu kämpfen gehabt, auch im Laufe ihres Lebens. Das ist auch gut dokumentiert. Und es gibt da so eine, also es gibt eine Perspektive, sage ich mal, in der Psychotherapie, der Abwehrmechanismen, die da bedeutet, manchmal haben wir Dinge in uns, Emotionen, Erfahrungen, Erinnerungen, die schwer zu verarbeiten sind und da kann es passieren, dass wir die auf unterschiedliche Art und Weise verarbeiten, dass wir die verdrängen, eben auch mit Alkohol und anderen Süchten zum Beispiel, aber eben auch, indem wir sie in kreative Arbeit umsetzen. Das könnte auch so eine Perspektive sein, dass wir also traumatische Erfahrungen, schlimme Erfahrungen, die wir haben, in kreative Arbeit umsetzen und so verarbeiten. Und ich finde, man könnte diese Werke auch so betrachten, dass da eben zwei Menschen sehr, sehr traumatische Erfahrungen einfach in kreativer Schreibtätigkeit halt ausarbeiten und umsetzen. Und das hat dann absolut einen Wert. Das ist toll für die Gesellschaft, dass es das gibt. Das ist quasi Kulturerzeugnisse. Aber ich glaube, es sollte einem da nicht der Fehler passieren, dass man sagt, okay, das sind besonders einsichtige und wahrhaftige Beobachtungen über die wahre Natur des Menschen. Ich glaube, das kann man nicht einzelnen Personen, die vielleicht ihre eigenen Traumen verarbeiten müssen, so anlasten überhaupt. Ich glaube, das würden sie sich auch selber gar nicht zur Aufgabe nehmen und von sich selbst behaupten, dass sie den Menschen so durchblickt hätten.
Das Verrückte ist, ich habe dein Buch ja gelesen und genau darüber gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, kann mein Handy-Algorithmus jetzt meine Gedanken lesen? Weil mir wurde tatsächlich gestern über ein soziales Netzwerk ein Zitat von Bret Easton Ellis reingespielt, der Autor von American Psycho, was ja auch ein Buch ist, was so ein bisschen die Gesellschaft, einen sehr abgestumpften Menschen, einen Massenmörder beschreibt und eine Yuppie-Gesellschaft, in der Gefühle keine Bedeutung mehr haben. Und der hat tatsächlich gesagt, und das lese ich dir mal kurz vor, ich denke überhaupt nicht über den Leser nach. Schreiben ist eine vollkommen selbstsüchtige Handlung und die Wahrheit wird man niemals in so etwas wie einem Roman finden. Also ich fand, das hat ganz gut gepasst, weil es ist eben seine subjektive Erzählweise und nicht die Wahrheit. Fand ich ganz gut.
Witzig, dass du den gerade aufbringst, weil ich sagte, das ist jetzt echt ein lustiger Zufall. Ich habe ein Kapitel über ihn auch angefangen. Ich hätte ihn fast als Beispiel mit reingenommen. Aber genau, hab's dann aus. Ja.
Also was haben die da gemacht bei Instagram, dass die jetzt auch Gedanken lesen können?
Ja, gell?
Weil ich habe das Buch nicht laut vorgelesen, meinem Handy. Wir haben jetzt viel über das Schlechte im Menschen gesprochen.
Das vermeintlich Schlechte.
Das vermeintlich Schlechte, genau, das vermeintlich Schlechte.
Ja.
Wir wollen aber auch über das Gute sprechen. Gleich, jetzt machen wir ein kurzes Yin und Yang Zwischenspiel bei Fangen wir an. Da gibt es immer zwei Begriffe für dich. Und du entscheidest dich für den einen, den anderen, beide oder keinen. Darfst auch sagen, warum, wieso, weshalb. Musst du aber nicht.
Okay, einer, der andere oder keine von beiden.
Genau, Yin und Yang. Ein kleines Entscheidungsspiel, um dich vielleicht auch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Das erste wurde gerade verliehen. Oppenheimer oder Barbie?
Beide, kann ich mich nicht entscheiden. Oder?
Hast du beide gesehen?
Ist auch okay. Ich habe beide gesehen letztes Jahr. Ja. Sehr unterschiedlich, aber ich habe beide sehr genossen.
Das nächste, Psychologie oder Philosophie?
Oh Gott, das ist ja okay. Kann ich es in eine Reihenfolge setzen? Erst Philosophie, ja. Dann Psychologie.
Okay.
Mach mal so rum. Weil das ist ja eine furchtbare Wahl. Die Psychologie ist ja, also die Philosophie ist die Mutter der Psychologie, würde ich sagen. Weißt du, also die Philosophie hat 2000 Jahre lang oder länger noch die Aufgabe gehabt, wo die Psychologie anfängt mit zu übernehmen. Ja, und die Wurzeln der Psychologie und der Philosophie sind so viel stärker, als viele es vermuten. Und auch als die Psychologie selber es, glaube ich, sich selbst eingesteht auf. Also ich glaube, aus der Philosophie wäre für uns, aus der Psychologie, noch so viel mehr zu lernen, als wir schon gelernt haben.
Dann lernen wir weiter. Und das nächste hängt auch miteinander zusammen. Schreiben oder lesen?
Oh Gott. Kannst du mir nicht mal eine leichtere Wahl geben? Dann sage ich, okay, pass auf, dann sage ich dir ganz ehrlich, lesen.
Lehren oder lernen?
Oh Gott, das sind echt gute Fragen. Das ist furchtbar. Ich glaube, die sympathische Antwort wäre natürlich lernen. Aber das Lehren macht mir auch Spaß, muss ich zugeben.
Okay, passt dazu das nächste, Fragen oder Antworten?
Fragen. Witzig, stimmt. Das kam jetzt aber schnell. Das ist eigentlich das Gegenteil. Da hab ich, komisch, ja. Ich weiß auch nicht warum, aber das kam jetzt ganz intuitiv.
So muss das sein. Mehr oder weniger?
Weniger.
Und das letzte, online oder offline?
Offline.
Offline, ja?
Ja, ja, ja.
Ist ja eins der großen Probleme unserer Zeit und kommt bei dir auch viel vor.
Ja, ich meine, nimm mir irgendeine, also wenn wir jetzt über 10 unterschiedliche Tätigkeiten reden, wie viel davon glaubst du, würdest du lieber online als offline machen? Also ich glaube, ich würde fast alles lieber offline als online machen.
Wirklich? Auch shoppen?
Fast alles. Shoppen? Ja, klar. Ja. Also halt generell, wenn ich jetzt sofort in den Laden gebeamt werden würde und das nicht mit dem Aufwand, also generell lieber, ja, ich stehe lieber im Supermarkt, genau, als auf irgendwie der App im Handy. Ja. Also das heißt nicht, dass ich es immer mache, weil es manchmal einfacher ist, aber ich genieße es mehr.
Okay, verstehe. Okay, und es ist ja auch ein großes Problem, dass wir so viel online sind. Darüber schreibst du ja auch. Auf der einen Seite Vernetzung im Internet, was Schönes, was Großes. Es heißt ja auch soziales Netzwerk, aber sozial ist das ja schon lange nicht mehr, hat man so das Gefühl. Gefühl. Es ist nur das Gefühl. Ja, das ist ja das, was du auch sagst. Wir müssen genauer hinschauen. Und es gibt auch Möglichkeiten, wie wir die sozialen Netzwerke für Empathie und für Verbindung nutzen können. Eigentlich immer noch.
Klar, klar. Also das ist die Sache mit dem Internet. Ich meine, das ist so eine Unendlichkeit, dass es schwierig ist, da Pauschalitäten darüber loszuwerden. Also ist es gut oder schlecht, kann man nicht sagen. Es ist so unfassbar viel, dass sich das verbietet. Aber was man vielleicht schon sehen kann, ist, dass wir an einem anderen Punkt sind, als die Wissenschaft auch gedacht hat. Vor 50, 60 Jahren, vor 30 Jahren. Weil die Psychologie an sich große Hoffnung ins Internet hatte. Ja, also so Anfang des 20. Jahrhunderts gab es viel Forschung, also vor dem Internet, gab es viel Forschung, die gezeigt hat, dass Begegnung auf Augenhöhe sehr gut dabei helfen kann, Verbindung zwischen Menschen, die sich nicht besonders ähneln, herzustellen. Also Forschung, die gezeigt hat, dass Vorurteile des Ressentiments abgebaut werden, wenn unterschiedliche Gruppen von Menschen sich auf Augenhöhe begegnen. Ganz wichtiges Stichwort ist dabei die Augenhöhe. Also wenn einfach eine Gruppe der anderen Gruppe immer zuarbeiten muss, dann ist es keine Augenhöhe. Also so werden keine Vorurteile abgebaut. Aber wenn man gleiche Bedingungen hat, wenn man gleichberechtigt ist, so können im Austausch Vorurteile abgebaut werden. Und dann war Ende des 20. Jahrhunderts, dann ist das Internet so durch die Welt gegangen, immer mehr Leute hatten Zugang dazu und die Wissenschaft hat sich gedacht, oh, wunderbar, da können Leute anonym weltweit auf Augenhöhe, also ohne dass ihr Status eine Rolle spielt, ohne dass quasi das jetzt wichtig ist, ob sie in einer riesigen Villa oder in einem WG-Zimmer drin sitzen, anonym miteinander chatten und sprechen und sich austauschen. Was könnte dabei schon schiefgehen? Und dann ist halt eben doch einiges schiefgegangen. Viel Unterschiedliches, aber vor allem, dass eben die Plattform, auf denen wir uns rumtreiben, natürlich das Interesse haben, uns maximal an sie zu binden, also dass wir so oft und so lang wie möglich auf diesen Plattformen sind. Und der einfachste Weg, um das sicherzustellen, ist, dass wir emotional aktiviert werden, wenn wir auf diesen Plattformen sind. Und deswegen sind die Algorithmen, also die Regeln, nach denen bestimmt wird, welcher Post uns als erstes, als zweites, als drittes angezeigt wird, von der unendlichen Auswahl, die es da so gibt bei unseren Freunden oder bei den Marken und den Menschen, denen wir folgen. Diese Algorithmen bestärken einfach alles, was emotionale Reaktionen auslöst. Und das, was sehr einfach ausgelöst werden kann, ist Wut und Empörung. Das ist sehr, sehr leicht auszulösen. Und deswegen ist es so, dass viele Plattformen über die Zeit, also umso länger du sie einfach laufen lässt, desto mehr werden sie eigentlich nicht mal zu Echokammern. Ich fand schon immer, das war der falsche Begriff, weil ein Echo wird leiser mit der Zeit. Sie sind nicht Echokammern, es sind eher Katalysatoren. Es sind Katalysatoren, leider nicht von Ideen, sondern von Emotionen. Also es wird einfach immer wütender, es wird immer ärgerlicher und dann irgendwo anders wird es dann immer, flüchtet sich ins Gegenteil, er flüchtet sich halt in die Sonnenuntergänge und die Strände und so. Was auch, mein Gott, auch in Ordnung ist. Aber ja, es verliert halt diesen Teil des tatsächlichen Austauschs von einer Person zu einer anderen Person, sondern es wird eine Emotion gegen eine andere Emotion. Und es gibt auch Studien, also von der Yale-Universität gab es eine Studie, in der über 2 Millionen Interaktionen im Internet ausgewertet worden sind von Hunderttausenden von Accounts. Und was sich da gezeigt hat, war, dass diejenigen Accounts, die viel wütenden Inhalt gefolgt sind, also wütenden Inhalt angezeigt bekommen haben, mit der Zeit immer mehr wütenden Inhalt selber produziert haben. Ja, das meine ich mit dem Katalysator. Also es wird dann einfach immer mehr. Und manche von uns ziehen sich dann eben ganz daraus zurück oder versuchen es eben so zu filtern, dass sie das alles nicht mitbekommen. Und andere steigen sich immer weiter rein.
Aber das ist ja genau das, was du vorhin auch schon gesagt hast. Wir lernen eben die Wut und unser schlechtes Weltbild auch über die sozialen Netzwerke lernen wir. Und da sagst du ja auch, das kann man auch wieder umprogrammieren. Also du gibst ja auch so ein Beispiel, glaube ich, von einem Patienten, der sehr traurig war, weil er auf Instagram immer wieder, ich glaube, er kam aus Afghanistan und hat immer wieder schlechte Nachrichten gesehen und traurige Botschaften über die sozialen Netzwerke bekommen. Und dann hast du ihm geholfen, sein Instagram umzuprogrammieren.
Es war nicht so, dass ich ihm gesagt habe, gib dein Handy her und dann mache ich das. Okay. Es war so, also der Patient war generell quasi, er war nicht spezifisch deswegen da, aber es war halt eine Sache, die sich so herausgestellt hat, die er selber reingebracht hat, dass er irgendwann einfach selber gesagt hat, er packt das nicht mehr, er hängt seit einem halben Jahr stundenlang jeden Tag am Handy, liegt auf der Couch und weint. Also stundenlang scrollt er durch sein Handy und weint. Seit Monaten. Und dann war das nicht so, dass ich ihm gesagt habe, ja, mach das nicht oder mach das anders, sondern es ist Psychotherapie. Also wir haben halt darüber geredet, was hat für Vorteile, was hat für Nachteile, was hat für eine Auswirkung, was ist nützlich oder nicht. Und dann war das halt seine eigene Entscheidung zu sagen, ja, okay, wahrscheinlich ist das nicht so nützlich. Und dann hat er mich gebeten, ob ich, weil er mit dem Handy jetzt nicht so gut umgehen konnte, ob ich mal kurz da reinschauen kann, was er in seinem Instagram machen kann, damit es nicht mehr so furchtbar ist. Und da hat er eben einmal so durchgescrollt und ich habe drauf geschaut und es war ein wilder Mix von einem unfassbaren Inhalten. Also es waren so viele einfach Spam-Accounts und offensichtliche, kätzerische Inhalte, auch Fake-Inhalte durchgehend. Das ist mich echt in den 5 Minuten, wo er es mir gezeigt hat, wurde mir schon ganz schlecht. Also wenn man sich das stundenlang reinzieht jeden Tag, ist es nachvollziehbar, dass was auch immer man für ein ursprüngliches Problem hatte, dass das noch viel schlimmer wird. Und was er dann gemacht hat mit meiner Unterstützung, einfach der technischen Unterstützung, weil er da eben nicht so bewandert gewesen ist, war das auszusortieren. Also nicht alles auszusortieren, was mit seiner Heimat zu tun hat, darum ging es nicht. Aber all das, was einfach nur Hetze und Propaganda und aufketzerisch, also was ihn einfach nur emotional zerstören wollte, das auszusortieren und zu ergänzen, zu erweitern durch Inhalte, die ihn inhaltlich immer noch interessieren, die aber auch das Bild ein bisschen ausgeglichener machen. Also nur um Beispiel zu nennen, er hat dann eben aus der Stadt, in der er wohnt, verschiedene Kulturangebote auf Instagram eben ja gefolgt, ein Zentrum, das in der Stadt tolle Arbeit macht, das da unterstützt, Geflüchtete zum Beispiel, und von dem er noch nie gehört hatte, obwohl er da sehr in der Nähe wohnt. Und darüber hat er dann Anbindung gefunden. Darüber hat er dann mitbekommen, was da eigentlich passiert, hat dann eine Sprachpartnerschaft auch eingegangen. Da hat quasi jemand anders, der kürzer im Land ist, angefangen, mit der Sprache zu helfen. Also er hat sich nicht von dem Thema abgewandt, um das es ihm ging. Es war auch nicht so, dass danach alles rosarot und glücklich war. Es war immer noch so, dass er manchmal Inhalte gesehen hat, die ihn sehr, sehr traurig gemacht haben. Aber er hat halt nicht mehr stundenlang sich Sachen reingezogen, die ihn einfach emotional komplett aus der Fassung bringen.
Ja, es ist aber trotzdem, es ist ein tolles Beispiel, wie man sozusagen aktiv was zum Positiven ändern kann, wo man eigentlich zuerst das Gefühl hatte, man ist ausgeliefert. Und es geht ja darum, um das schlechte Bild vom Menschen wieder umzupolen darin, dass du sagst, wir sind alle eigentlich empathische Wesen, wir sind Herdentiere. Das Thema Nachsicht, der Titel deines Buches, das muss man eben mal sichtbar machen. Sehen, Nachsicht, da steckt überall das Wort Sehen drin. Und da gibst du auch drei, wenn ich richtig mitgezählt habe, Beispiele, die für das Erfolgskonzept Nachsicht so ein bisschen stehen. Drei ganz unterschiedliche, die müssen wir jetzt nicht alle ausführlich besprechen. Das können die Menschen.
Du meinst, jetzt verstehe ich, was du meinst. Du meinst die drei Beispiele, warum Nachsicht nicht Schwäche bedeutet.
Warum Nachsicht nicht Schwäche bedeutet, aber es sind so verrückte Beispiele, ich sag verrückt, ja. Weil zuerst dachte ich mir, wieso beschreibt er mir jetzt ein Kapitel lang?
Das sind sehr unterschiedliche Beispiele, das stimmt.
Was beim Boston-Marathon 1967 passiert ist oder ja, was das Leben von Kaiser Marc Aurel ausgemacht hat. Und jetzt kommt's, und das finde ich das Spannendste, was hat das Thema Nachsicht mit Son Goku aus der Serie Dragon Ball Z zu tun?
Oh Mann, jetzt hast du es doch gesagt. Ja, das ist immer das dritte Beispiel, den ich immer in der Öffentlichkeit nicht. Das ist mir fast ein bisschen peinlich.
Aber wir sind hier ganz unter uns.
Ich sage immer, ja, okay, unter uns können wir schon drüber reden. Ich sage immer, ich habe ein Beispiel von einer Sportlerin, quasi eine Person, die jetzt lebt. Ich habe ein Beispiel von einem römischen Kaiser von vor 2000 Jahren und dann noch so ein drittes fiktives Beispiel. Das müsst ihr im Buch nachlesen. Davon, dazu sage ich jetzt nichts.
Okay.
Aber ja, das sollen eben Beispiele sein. Ich habe sie sehr mit Absicht zu unterschiedlich gewählt, weil, also es ist, narrativen Geschichten sind halt das, was hängen bleibt. Und bei jedem bleibt was sehr Unterschiedliches hängen. Und jeder hat unterschiedliche Vorbilder, die einem so helfen können, ja. Und es können echte Personen sein, es können auch Leute sein, die wir kennen, es können auch berühmte Personen sein, es können auch fiktive Personen sein, ja. Es darf ruhig auch eine Pippi Langstrumpf sein oder so, die uns Kraft gibt, die wir als Vorbild nehmen und sagen, in schwierigen Momenten möchte ich irgendwie an diese Person denken und das in mir selber wecken. Ja, das ist was ein sehr menschliches Bedürfnis ist, was auch alle Kulturen und Religionen und Zivilisationen auf der ganzen Welt immer hatten, in Form von heiligen Figuren oder Spirit Animals oder was auch immer, was nur wir in der Moderne nicht mehr so richtig haben. Deswegen müssen wir schauen, ob wir es uns ein bisschen nachbauen können. Und deswegen habe ich diese drei Beispiele genannt. Ich weiß nicht, ob du möchtest, dass ich dir von einem von den Beispielen noch ein bisschen näher erzähle, oder?
Ich fand eben Son Goku spannend, aber so wie du es jetzt erzählst, habe ich es mir noch gar nicht bewusst gemacht, dass wirklich jeder, ganz unterschiedliche Leser, Leserinnen sich daraus was dann ziehen können. Ne?
Ja.
Also nicht jeder kann wahrscheinlich was mit Mangas anfangen.
Ja, definitiv nicht jeder. Das stimmt.
Auf jeden Fall, Leute, lest dieses Buch. Und ein bisschen ist es so, Sina, wenn man am Ende angelangt ist, habe ich so ein bisschen verstanden, die Welt ist so, wie wir sie gestalten und wie wir in den Wald hineinrufen, so schallt's auch heraus. Und da sagst du ja, das kann ich trainieren. Und da bringst du ja auch Beispiele aus der Psychotherapie an, was auch unser Kommunikationsverhalten untereinander betrifft. Etwas, das ich bei dir zum ersten Mal gehört habe. Ich habe Psychologie doch im Nebenfach studiert, aber
ja, schön.
Hat nichts mit Psychotherapie zu tun gehabt. Der Kießler-Kreis, der, du sagst, der da ganz entscheidende Impulse geben kann im Umgang miteinander für die Zukunft. Was ist das, dieser Kießler-Kreis?
Ja, ich mag den sehr, sehr gerne, den Kießler-Kreis. Ich arbeite auch unglaublich gerne damit. Das Einzige, was mir schwerfällt, ist das Ganze bei Audio-Podcasts zu machen, weil ich da nicht malen und nicht zeichnen kann. Deswegen versuche ich es. Ich werde es abkürzen. Ja, also wenn es euch interessiert, ihr könnt es googeln, ihr könnt es auch gerne im Buch nachschauen. Aber es ist ein komplexes, aber sehr, sehr, sehr hilfreiches Tool. Im Prinzip geht es darum zu prüfen, was sende ich für Signale aus, was lösen die im Gegenüber aus und was bekomme ich dann wieder zurück? Das klingt jetzt simpel, ist aber etwas komplexer. Und die Geschichte des Kießler-Kreises ist, den hat Ian McCullough, das ist ein Psychologieprofessor aus den USA, entwickelt, und zwar für die Arbeit mit sogar chronisch depressiven Patienten, bei denen sehr, sehr weniges anderes geholfen hat. Ist eine ganz interessante Geschichte, weil er quasi gesagt hat, okay, wenn man so lange in der Depression drinsteckt, eine Sache, die da passieren kann, ist, dass die Art und Weise, wie wir auf andere Menschen zugehen, einfach dadurch, dass es uns selber schon so lange schlecht geht und wir quasi schon die Hoffnung verloren haben, dass es besser werden kann, wird die Art und Weise, wie wir auf andere zugehen, nicht ganz ideal, damit wir positive Erfahrungen machen. Das ist uns nicht vorzuwerfen, aber das ist was, was in unserer Möglichkeit ist, zu ändern. Und du kannst dir vorstellen, es ist ein sehr sensibles Thema. Ja, das muss man sehr vorsichtig anbringen, weil man den Leuten das nicht vorwerfen möchte, sondern ihnen im Gegenteil sogar helfen möchte und sagen möchte, du hast die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, dass vielleicht die Leute besser auf dich reagieren. Und wenn man das nicht tut, dann können eben diese Depressionen, die so lange bestehen und wo vielleicht die ursprüngliche Auslöser gar nicht mehr da ist, wo aber dieser Teufelskreis ist, wir mittlerweile eben nur noch schwierig auf andere zugehen können, dazu beiträgt, dass wir drin festbleiben. So, und ich nehme immer sehr gerne Tools aus der Psychotherapie, die sogar in sehr, sehr schweren Bedingungen noch helfen, die sogar da funktionieren erwiesenermaßen, weil das bedeutet, dass sie bei den Leuten im Alltag, wo die Lage nicht so kritisch ist, da dann besonders hohe Chancen haben zu helfen. Und mit diesem Kieslerkreis kann man dann eben gewisse Dynamiken verstehen. Da kann man verstehen, okay, es gibt ja diesen Kollegen, diese Kollegin, mit der ist es irgendwie immer so komisch. Es ist immer so, irgendwie gehe ich danach immer raus und ärgere mich. Ich ärgere mich über ihn, ich ärgere mich über sie. Ich kriege nicht das, was ich will. Kann auch mit einer Chefin oder einem Chef sein. Es kann auch privat irgendwo sein. Es kann auch mit der Partnerin oder dem Bruder oder so sein. Dass die Gespräche immer schwierig und schlecht laufen. Und mit dem Kieslerkreis kann man eben schauen, okay, wie kann ich versuchen, anders zu kommunizieren, um meine eigenen Ziele ein Stück besser zu erreichen. Und ein wichtiges Rezept, um das eben zu können, ist eben auch Empathie und Nachsicht. Nicht im Sinne, dass wir Nachsicht zeigen müssen mit der anderen Person. Das meine ich nicht. Sondern, dass ein Werkzeug für den Kieslerkreis das ganz entscheidend ist, ein Mittel dafür ist, zu verstehen. Zu verstehen, okay, wenn ich jetzt dieses oder jenes mache, was passiert dann bei der anderen Person? Und wenn wir sowas verstehen können, können wir eben besser dafür sorgen, dass wir unser eigenes Ziel auch erreichen.
Ein Wort, was mir da ganz oft aufgefallen ist bei dem Kieslerkreis, ist freundlich sein, damit Freundlichkeit zurückkommt.
Aber das muss ja nicht immer sein.
Das also, muss nicht immer sein.
So, wir brauchen ja nicht in jeder Interaktion Freundlichkeit, weißt du? Also wenn wir irgendwie was zurückgeben möchten, du willst irgendwie einen Pulli, einen Laptop, der irgendwie kaputt ist, zurückgeben. Und beim ersten Mal bist du hingegangen und die haben dich irgendwie abgespeist. Ja? Und du bist rausgegangen und ärgerst dich irgendwie, dass das nicht funktioniert hat. Dann, wenn du da nochmal reingehen willst und diesen Laptop halt zurückgeben willst, weil das ist dein gutes Recht, dann ist nicht dein Ziel, dass du freundlich behandelt werden möchtest. Das ist nicht das, was du haben möchtest, sondern du möchtest dein Geld zurück. Und in so einem Fall, ohne jetzt den Kieslerkreis ausführlich zu beschreiben, aber in so einem Fall müsstest du dann nicht freundlich auftreten. Das ist nicht, worum es geht. Der Kieslerkreis sagt nur, dass es gibt halt viele Situationen. Wenn du selber mir sagst, du hast da eine Interaktion mit jemandem und mit dem musst du halt noch 10 Jahre weiterarbeiten oder mit dem, das ist halt deine Verwandte und du möchtest nicht den Kontakt abbrechen. Wenn du bereit bist, ihn abzubrechen, okay, dann machen wir was anderes. Aber wenn du den Kontakt aufrechterhalten willst und du willst, dass diese passive Aggressivität, die da immer zu dir kommt, dass das aufhört, dann ist halt die Empfehlung des Kieslerkreises zu schauen, okay, wie kann man beide Personen ein bisschen da rausbekommen.
Das heißt aber, auch Empathie und Nachsicht beinhalten nicht, dass ich ein People-Pleaser sein muss und meine eigenen Bedürfnisse und meine Wut über den Kollegen muss ich nicht immer zurückhalten. Die hat durchaus auch ihre Berechtigung, oder?
Absolut, ja, danke, dass du darauf kommst. Ich habe immer Angst, ob das Thema überhaupt noch zu erwähnen, weil das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich habe Angst davor, dass die Leute das Buch lesen und dann nicht bis dahin kommen, wo es auch um die Wut geht, weil das genau die falsche Message wäre. Also wenn Leute annehmen, wenn Patienten denken, um irgendwie freundlicher aufzutreten, um sozialkompetenter aufzutreten, müssten sie ihre eigene Wut begraben. Dann werde ich immer ganz, ganz hellhörig und versuche das schnell zu thematisieren, dass da ein großes, großes Missverständnis vorliegt. Was die Leute da missverstehen, ich versuche das mal mit einem Beispiel zu sagen, ist, also sage ich mal zu meinen Patienten, stellen Sie sich vor, Sie gehen zu Ihrem Hausarzt, ja, und der sagt Ihnen, so wie es mein Hausarzt zu mir sagt, Sie sollten mehr Sport treiben, das ist gut für Sie. Ja, das weiß ich. Ich höre es trotzdem immer wieder. Bedeutet es dann, dass wir weniger schlafen sollten? Oder schlechter schlafen sollten? Natürlich nicht. Sport und Schlaf ist zwar das Gegenteil voneinander irgendwie, ja. Also Schlafen ist was das Gegenteil von dem, was Sport ist. Aber wir sollen nicht das eine mehr und das andere weniger machen, sondern beides soll gut funktionieren. Und es befruchtet sich sogar gegenseitig. Es hilft. Wenn wir mehr Sport machen, schlafen wir in der Regel sogar besser. Wenn wir besser schlafen, haben wir mehr Energie, um Sport zu machen. Es ist also beides füreinander hilfreich und gehört beides zu einem gesunden Leben dazu. Und mit eigenen Bedürfnissen, mit unserer Wut und der Nachsicht ist es ganz genauso. Wenn wir mehr Nachsicht entwickeln sollen, heißt es oder wollen, heißt es nicht, weniger Wut zu haben, sondern gerade diesen Zugang zu der Wut auch zu kultivieren, den auch zu nutzen. Beides gehört zu einer guten, gesunden psychischen Gesundheit dazu. Denn wenn wir die Wut vergraben, wenn wir die nicht mehr haben, dann werden wir früher oder später Probleme bekommen. Dann werden wir Probleme bekommen, wenn uns Hindernisse in den Weg gelegt werden, wenn Leute unsere Grenzen übertreten, dann können wir uns dann nicht wehren. Wir brauchen die Wut. Sie kann eine wunderbare Freundin sein. Und wenn wir sie dann, wenn wir sie brauchen, haben, dann können wir in anderen Situationen, wo wir eben das bekommen haben, was wir brauchen, und wo jemand anders vielleicht Hilfe braucht, wo jemand anders sich schwer tut, können wir da nachsichtig sein und helfen.
Also wir können empathisch sein und trotzdem zu uns stehen und unsere eigenen Bedürfnisse und unsere Wut auch fühlen.
Absolut und unbedingt. Ich würde sogar sagen, das ist so ein Irrweg, wenn Leute diese Wut eben vergraben haben und keinen Zugriff darauf haben, verhalten sie sich manchmal noch nach außen hin trotzdem oft empathisch, aber es kann zu einer unechten Empathie und Freundlichkeit werden, die nachvollziehbar ist. Weil wenn wir immer alle über uns überlaufen lassen, dann werden wir frustriert irgendwann. Ja, dann werden wir verbittert.
Also man kann was geben und auch was verlangen. Und da passt ganz gut was, auf was ich dich jetzt auch gerade noch ansprechen wollte. Denn du bist ja Halb-Iraner und erwähnst in deinem Buch den Begriff Tarov. Spreche ich das richtig aus?
Ja, machst du. Also das eher kann man noch rollen, aber
okay, es ja. Läuft vieles im Iran nicht so gut, aber Tarov könnte eine Sache sein, die wir hier in Europa auch anwenden könnten. Und das ist ja wirklich was ganz Spannendes. Was ist das?
Es ist was ganz Witziges. Es ist fast schon ein Tanz, so ungefähr ein sozialer. Also das beschreibt ein soziales Interaktionsverhalten, ein Muster. Und das Muster schaut so aus, dass die Leute immer erstmal alles ablehnen, was ihnen angeboten wird. Und dann wird es ihnen noch dreimal angeboten. Und erst dann kommt quasi die wahre Antwort. Also wenn du jetzt irgendwie bei Iranern zu Hause wärst, dann würden sie dir was zu trinken anbieten, was zu essen anbieten. Und normalerweise würdest du dann sagen, nein, ich habe keinen Hunger. Ah, nee, passt schon. Und dann beim dritten, vierten Mal, wenn sie es anbieten, dann weißt du, okay, jetzt meinen sie es ernst. Und dann kannst du es auch annehmen. Es geht so weit, dass im Iran, wenn du da am Ende von der Taxifahrt bist und fragst, was es kostet, dann sagen die Taxifahrer, also wenn du Iranern zuschaust dabei, dann sagt der Taxifahrer oder die Taxifahrerin, die es da auch gibt im Iran, sagen, ach, für dich, mein Freund, gar nichts, geht aufs Haus. Und dann musst du erst sagen, nein, komm, ich will zahlen. Und dann sagen sie, nein, komm bitte, wie könnte ich denn von dir, gell? Und dann geht das so dreimal hin und her, bis du zahlen darfst.
Ja, also es ist ein Geben und ein Nehmen gleichzeitig. Ich fand das eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Sind wir auch schon fast am Ende von Fangen wir an angekommen. Und da frage ich unsere ExpertInnen immer nach einer Vision für die Zukunft. Vielleicht bei dir im Sinne von Tarov. Wie sieht's für dich aus, das bessere Morgen mit mehr Nachsicht für uns alle?
In Bezug auf Tarov, okay, dann nehmen wir das wieder rein. Also meine Vision ist nicht, dass sich eins von beiden Konzepten durchsetzt. Also meine Vision wäre nicht, dass entweder alle die ganze Zeit alles ablehnen und zurückgeben müssen. Meine Vision ist aber auch nicht, dass alle immer direkt alles nehmen, was sie möchten. Meine Vision und meine Hoffnung, dass es in die Richtung geht, ist, dass immer mehr Leute immer mehr unterschiedliche Spielregeln beherrschen und eine Sensibilität dafür, mit wem sie gerade sprechen und dann je nachdem reagieren können. Eine Person, die es nur per Tarov kann, die wird hier zu kurz kommen. Ja, also eine Person aus dem Iran, die nach Deutschland umzieht, was ist ganz typischerweise in den ersten Jahren, wundert sie sich dann immer, dass sie nichts zu essen kriegt, weil sie immer abgelehnt hat. Eine Person, die aus Deutschland umgekehrt in den Iran gegangen ist, die wundert sich dann nach ein paar Jahren, dass sie nicht mehr eingeladen wird, weil sie alles genommen hat, was ihr angeboten worden ist. Meine Vision ist also, dass die Leute mehr Sensibilität und vor allem eben mehr Möglichkeit haben, zu prüfen, okay, ist das jetzt gerade eine Beziehung, wo ich besonders nachsichtig sein möchte und will und weiß, dass die andere Person auch mit mir nachsichtig ist. Das ist gelebte Realität. Viele Leute haben enge Freunde, enge Freundinnen, mit denen das gut klappt. Das passt. Aber Teil der Vision ist, dass genau diese Leute eben dann auch spüren, okay, jetzt bin ich in einer anderen Situation. Jetzt ist er mir gegenüber jemand, der mir was wegnehmen möchte. Ja, da ist gegenüber mir jemand, der aus welchen Gründen auch immer meine Grenze übertreten würde. Und dass man sich da dann wehren kann, ohne gegenüber allen anderen abzuhärten.
Eine sehr schöne Vision. Und ganz zum Schluss, hast du noch zwei kleine Tipps für alle, die jetzt zuhören, wie sie ja uns allen helfen können, dass wir da in ein besseres Morgen für alle starten. Zwei kleine Tipps, die jeder heute schon umsetzen kann. Im Alltag.
Ja, was steht? Also Psychotherapeuten nach Tipps zu fragen, finde ich, ist immer sehr schwierig, weil ich eigentlich nicht in Tipps deale und handle. Aber okay, ich sag's mal so. Darf ich mit einer Studie antworten?
Natürlich.
Und zwar gibt es eine Studie, die mir sehr gut gefällt, aus Australien. Da wurden 2000 Jugendliche, Schüler und Schülerinnen über 4 Jahre hinweg beobachtet. Also wirklich viele Leute, lange Zeit. Es ist eine gute Studie mit vielen Daten. Und da wurden die Schüler und Schülerinnen gebeten, anonym 5 andere Leute zu nennen aus ihrer Klasse, die sie als besonders freundlich empfinden. Ja? Das heißt, man hatte also Zahlen, wer sind die Schüler und Schülerinnen, die nach außen hin am freundlichsten sind. Gleichzeitig über die 4 Jahre hinweg wurden diese Schüler auch beobachtet und befragt, wie freundlich sie zu sich selber sind. Und was sich gezeigt hat über die 4 Jahre hinweg, war, dass der Zusammenhang, wie freundlich die Leute zu anderen sind und wie freundlich sie zu sich selber sind, sehr stark gewesen ist. Die, die am freundlichsten zu anderen waren, waren auch am freundlichsten zu sich. Also da steckt alles drin, was ich jetzt mal meinetwegen als die 2 Tipps packen würde, weil es sich gegenseitig positiv beeinflusst. Tipp 1, sei freundlich zu dir. Tipp 2, sei freundlich zu anderen. Weil beide Tipps sich gegenseitig begünstigen.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, Sina, für dieses spannende Gespräch und viel Erfolg mit deinem Buch.
Vielen Dank, Christine. Danke.
Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Sina Hagiri heißt Mit Nachsicht, wie Empathie uns selbst und vielleicht sogar die Welt verändern kann. Und es ist bei Kösel erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Schaut genau hin, wie die Welt um euch ist. Aus dem richtigen Blickwinkel seht ihr sie vielleicht trotz aller Dunkelheit wieder in vielen Farben leuchten. Und seid nachsichtig mit euch und mit euren Mitmenschen. Denn wer andere und sich selber anlacht, der bekommt meist auch ein Lächeln zurück. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!